Der Predigtext kommt aus dem Matthäusevangelium. Wir sind hier bei Vers 28 im 8. Kapitel. Wir lesen hier bis zum Ende des Kapitels. Matthäus 8, Vers 28 bis 34. Und das ist das Wort unseres Herrn. Und als er, das ist Jesus, an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gadarener, begegneten ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig, so dass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Und siehe, sie schrien und sagten: Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Es weidete aber fern von ihnen eine Herde von Schweinen. Die Dämonen aber baten ihn und sprachen: Wenn du uns austreibst, so sende uns doch in die Herde Schweine. Und er sprach zu ihnen: Geht hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, und sie kamen um in dem Gewässer. Die Hüter aber flohen und gingen in die Stadt und verkündeten alles, und das von den Besessenen. Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie, dass er aus ihrem Gebiet weggehen möge. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu hören mit einem offenen, mit einem glaubenden Herzen, mit der Bereitschaft zum Gehorsam, wenn wir erkennen, was wir zu tun haben daraufhin. Hilf uns, Herr, dass wir es gut aufnehmen können, was du zu sagen hast, und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Jesus ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende gekommen, damit seine Macht zu demonstrieren und auch seine Jünger zu lehren. Eben haben die Jünger erlebt, wie Jesus die Kräfte der Natur beherrscht. Und jetzt werden sie erkennen, dass er auch der Herr über die geistigen Mächte ist. Sie sehen eine Manifestation der Bosheit und der Bedrohlichkeit der satanischen Mächte. Und der Herr lehrt sie, dass auch diese unter seiner Macht und unter seiner Hand sind. Der Teufel und seine Heerscharen, die Dämonen, sie zeigen sich nicht immer in dieser Weise, wie wir das hier jetzt lesen. Oft erscheinen sie auch als Engel des Lichts, sehr täuschend und verführerisch, scheinbar harmlos und nett zu unseren Gunsten. Und sie bringen Lügen und falsche Lehren unter die Leute. Aber hier in ihrem Wirken an diesen beiden armen Männern, da offenbaren sie sich unverkleidet offenbart sich die Bosheit des Satans. Jesus zwingt die bösen Geister, sich zu erkennen zu geben, und er stellt sie bloß. Wir sehen, wie diese durch die Macht der Sünde einen Menschen, der ja ursprünglich Gottes Ebenbild ist, zerstören und entstellen können. Aber was wir vor allem sehen und lernen sollen, ist nicht das schreckliche und das bedrohliche Wirken der satanischen Mächte. Das ist nur der Hintergrund, auf dem der Sohn Gottes seine befreiende und rettende Mission offenbart und zu erkennen gibt. Der Apostel Johannes erklärt uns, was diese Mission ist, wozu der Sohn Gottes gekommen ist. Ja, wozu ist der Sohn Gottes gekommen? Die Dämonen fragen ihn: Bist du gekommen, um uns verfrüht zu zerstören. Nein. Aber der Sohn Gottes, sagt Johannes, der Sohn Gottes ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das zeigt er hier. Matthäus schrieb hier den kürzesten Bericht über diese Ereignisse hier in Gadara, oder an anderer Stelle wird der Ort auch Gerasa genannt, diese Umgebung hier in Galiläa. Matthäus schreibt den kürzesten Bericht und er sagt sehr wenig über die beiden besessenen Männer. Er erwähnt sie eigentlich nur in einem Satz, dass sie sich sehr bösartig und gefährlich gebärden. Gefährlich für die anderen Menschen, aber auch gefährlich für sich selbst. Und es wird gut sein, dass wir die detaillierteren Berichte von Markus und Lukas dazu nehmen, um etwas mehr noch zu erfahren. Dazu hat Gott ja die verschiedenen Zeugnisse in den Evangelien gegeben, die auch von den gleichen Dingen berichten. Wir bekommen immer wieder Details auch von den anderen Evangelisten. Matthäus, Markus und Lukas berichten uns mehr von diesem elenden Zustand dieser Männer, um nachher als Kontrast sie als vollkommen befreit zu zeigen, wie sie befreit und geheilt sind. Allerdings erwähnen Markus und Lukas nur einen dieser beiden Männer. Und das hat manche Ausleger dazu gebracht, dass sie sagen, ja, das sind zwei unterschiedliche Geschichten, oder manche liberalere Ausleger, die sagen sogar, ja, das ist hier ein Widerspruch der Bibel, diese Berichte sind nicht so zuverlässig. Aber ich denke, nein, Markus und Lukas erwähnen den der beiden Männer, der jetzt einfach mehr hervorsticht und vielleicht auch der Anführer oder der Redner dieser beiden war, der mehr hervortrat. Wir lesen, dass diese Menschen in dieser Umgebung, dass die mehrmals versucht haben, diese Besessenen zu bändigen und zu fesseln. Aber es gelang ihnen nicht. Er zerriss die Fesseln und befreite sich wieder und führte sein zerstörerisches Werk weiter. Die Menschen können nichts tun gegen diese bösen Mächte, gegen diese zerstörerischen Kräfte des Teufels, der Kräfte der Sünde schließlich auch. Und dieser Besessene griff offenbar nicht nur Vorbeiziehende an, wie ich schon sagte, sondern er schlug und verletzte sich selbst mit Steinen. Eine schreckliche Sache. Er zerriss auch die Kleider vom Leib und er lebte nackt in Grabhöhlen. Welch schlimmes Bild, welch beelendende und entwürdigende Art der Existenz. Ich habe vor einigen Jahrzehnten schon, habe ich in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet, mehrere Jahre, und ich habe da die meiste Zeit davon auf einer geschlossenen Akutabteilung gearbeitet. Das war die Sicherheitsabteilung, wo wirklich die schweren Fälle auch hingebracht wurden. Und dort habe ich manchmal ähnlich beelendende Situationen gesehen, die mich auch bis in den Schlaf hinein verfolgten. Und diese waren äußerlich nicht ganz so drastisch wie hier, wie es hier beschrieben ist. Sie waren etwas abgemildert dadurch, dass diese Menschen mit starken Medikamenten sediert wurden, oder manchmal auch mussten sie auch festgebunden werden. Die seelische Not der Menschen ist aber eigentlich die gleiche. Und manchmal, denke ich, könnten auch solche dämonischen Mächte im Hintergrund sein, dass ein Mensch so schlimm, in so einem schlimmen Zustand ist. Und die Evangelien, die zeigen uns hier in einem krassen Bild eben die destruktive Macht der Sünde. Das ist es eigentlich. Und wenn ich es ein Bild nenne, dass das in einem Bild gezeigt wird, dann meine ich nicht, dass diese dämonischen Mächte nur bildhaft zu verstehen sind, wie manche das auch sagen. Nein, die sind real und die wirken auch heute noch. Die sind heute noch am Wirken. Aber das, was wir sehen hier, das soll uns auch zeigen, was der Satan durch den Sündenfall in der Menschheit anzurichten vermochte. Das sind auch Bilder, worunter die Menschen leiden, und davon befreit uns der Herr Jesus Christus. Diese Besessenen sind Extrembeispiele. Das heißt, an ihnen wird sichtbar, was geschieht, wenn der Satan und seine Dämonen ganz von einem Menschen Macht Besitz ergreifen können. Die Macht der Sünde wirkt sich bei einem Besessenen eigentlich nicht komplett anders aus. Es ist einfach die Intensivität, es ist extremer, wie es hier dargestellt ist. Was diese Besessenen plagt und beherrscht, das ist eigentlich die Realität jedes unerlösten Menschen. Wenn wir einen solchen Besessenen sehen, wenn wir uns ihn vorstellen, dann sehen wir sozusagen einen unerlösten Sünder unter der Lupe, unter dem Vergrößerungsglas, unter dem Mikroskop. Jeder nicht erlöste Sünder ist von den widergöttlichen Mächten gefangen. Er ist geknechtet unter der Sünde. Das sagt der Herr selbst auch. Die Apostel, er ist nicht Herr seiner selbst, auch wenn das viele nicht sehen, wenn die Menschen denken, sie seien frei zu tun und lassen, was sie wollen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ein Sünder, der nicht erlöst ist, ist ein Gefangener, geknechtet. Jesus sagt das in Johannes 8, Vers 34, wer in der Sünde lebt, er ist eigentlich ein Knecht, ein Sklave der Sünde. Er kann nur das tun, was sein Sklavenhalter ihm aufdrückt, ihm befiehlt. Und Paulus spricht auch davon in Römer 6, 16. Ihr wart Sklaven der Sünde. In Wirklichkeit wart ihr Sklaven der Sünde. Davon seid ihr, die ihr in Christus seid, jetzt befreit. Diese geknechteten Menschen versuchen sich zu befreien mit allerlei Mitteln und Methoden, aber sie können es nicht. Sie wissen nicht wie. Sie versuchen es mit fleischlichen Mitteln natürlich. Die Menschen, die in Gadara versuchten, diese Besessenen zu fesseln, heutzutage hätten sie vielleicht versucht, sie medikamentös zu fesseln und zu beruhigen. Aber die Gefangenschaft kann nicht durch äußere Mittel, auch nicht durch religiöse oder durch spirituelle Mittel beseitigt werden. Allein Christus kann das. Der unerlöste Sünder ist außerdem, auch wie diese Besessenen, vom Hass gegen alle, auch gegen sich selbst bestimmt. Der unerlöste Mensch ist vom Hass bestimmt, nicht von der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Der natürliche Mensch ist sich selbst sein Gott. Und jeder, der ihm dabei in die Quere kommt, ist ein verhasster Feind in Wirklichkeit. Auch das ist in vielen Kultivierten, bei vielen kultivierten Sündern nicht so sichtbar und wird deshalb vielleicht abgestritten. Aber es ist die Realität, die die Schrift uns lehrt. Zum Beispiel im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 3, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten, verknechtet, versklavt, dienten aller Art von Begierden und Lüsten und führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Die Besessenen waren nackt, sie haben sich die Kleider vom Leib gerissen unter dieser Macht der Dämonen. Sie waren nun nackt. Und das ist nicht zufällig erwähnt. In der Bibel wird nackt, das Nacktsein, meistens dafür gebraucht, um einen Menschen zu bezeichnen, der eben nicht bedeckt ist, weil seine Sünde nicht zugedeckt ist. Es ist ein Bild für die geistliche Nacktheit, die wir durch die Sünde haben. Zum Beispiel schon Adam und Eva waren nackt. Sie waren nackt und das erkannten sie. Und dann deckte Gott ihre Schande zu mit diesen Tierfellen, die er von geopferten Tieren genommen hat, hat ihre Sünde zugedeckt. Dass die Besessenen auch nicht in einem Haus wohnten, sondern in den Grabhöhlen hausten, das ist ein Hinweis darauf, dass sie eigentlich in Gemeinschaft mit den Toten waren. Sie sind an dem Ort, der zu ihrem Zustand passt. Das sagt auch der Apostel in Epheser 2, Vers 1 bis 3 über unseren ehemaligen Zustand. Wir waren tot bei den Toten. Ihr wart tot in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt noch in den Söhnen des Ungehorsams wirkt und herrscht, können wir sagen. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Also in der Sünde lebten, wurde vielleicht unser erbärmlicher Zustand nicht so sichtbar wie bei diesen Besessenen, aber geistlich gesehen war es genau dasselbe. Als Kinder des Zorns leben die unerlösten Menschen in Feindschaft gegen Gott und sein Gericht steht ihnen bevor. Das ist sicher. Und das wissen auch diese Dämonen hier. Und das bekennen sie gegenüber Jesus. Sohn Gottes, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Sie wissen, sie sind dazu bestimmt, um in der Hölle für alle Ewigkeit gequält zu werden. Und das ist auch mit jedem Menschen so, der unter ihrer Macht bleibt. Er wird für Ewigkeit in der Hölle gequält werden. Es ist so eine schreckliche Wahrheit, aber es ist die Wahrheit. Wer nicht durch Christus erlöst wird, bleibt in diesem elenden Zustand und wird am Ende für seine Sünden für alle Ewigkeit in der Hölle bezahlen. Noch einmal, diese Besessenen in ihrem Zustand sind eine Art vergrößertes Bild. Sie sind unter der Lupe, oder wie wenn wir unter der Lupe wären. Es ist ein Bild für den geistlichen Zustand jedes Menschen, der nicht durch Christus erlöst ist. Die Menschen sind vollkommen machtlos gegenüber den Mächten der Finsternis. Und diese Begegnung Jesu mit dem Besessenen hat diese unsichtbare Realität sichtbar gemacht. Aber gleichzeitig damit, dass er diese Hoffnungslosigkeit sichtbar machte, hat er auch die Hoffnung demonstriert, die wir in ihm haben. Diese Hoffnung, die der Sohn Gottes gebracht hat, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels, der Dämonen zu zerstören und uns daraus zu befreien. Mit einem Wort befreit er diese armen Männer von ihren Unterdrückern. Mit einem Wort. Geht, sagt er zu dieser Legion von Dämonen. Zuvor müssen diese sich zu erkennen geben. Markus und Lukas berichten beide, dass Jesus sie nach ihrem Namen fragt. Und obwohl sie als Jünger des Satans auch Lügner sind, Lügner von Anfang an, können sie hier jetzt nicht anders, als sich dem Sohn Gottes zu erkennen zu geben. Er hat die Macht über sie. Er hat die vollkommene Herrschaft über die ganze Schöpfung, auch über diese bösen, gefallenen Engel, die Dämonen. Jesus sendet sie nun weg, indem er sagt, geht hin. Sie müssen diese armen, geknechteten Männer verlassen in einem Augenblick. Jesus sendet sie weg. Sie müssen noch nicht in die Hölle, wozu sie bestimmt sind, wohin sie dann geworfen werden einmal. Es ist aber noch nicht Zeit dafür. Es wird erst geschehen, wenn der Herr wiederkommt und alle Dinge wiederherstellt, dass Jesus jetzt die Dämonen in die Schweine sendet, die da weiden, die sich dann schließlich in den See stürzen. Das ist für manchen etwas schwer zu verstehen. Was können denn diese armen Tiere dafür, dass sie jetzt da so schrecklich von den Dämonen getötet werden? Warum tut der Herr das? Scheinbar sind die Dämonen immer auf ein Wesen angewiesen, das in dem sie wohnen können. Das finden wir an anderer Stelle in der Schrift beschrieben, dass sie, wenn sie einen Menschen verlassen müssen, dann streifen sie umher und suchen ein Wesen, in dem sie wohnen können. Die Schweine sind Tiere, die Gott als unrein erklärt hat. Und damit sind sie passend für die Dämonen. Sie sind auch unreine Geister. Und sie werden jetzt in die unreinen Schweine gesandt. Und die Verantwortung für den Tod dieser Schweine, die liegt bei den Gadarenern, die sich gegen Gottes Gebot diese unreinen Tiere hielten. Dass diese nun verloren gehen, die gehen ihnen, diesen Haltern, verloren, das ist Gottes Gericht über diese Ungehorsamen. Die verlieren ihren ganzen Besitz, weil sie Gott nicht gehorchten. Der Herr hat die beiden Männer, die so gebeutelt waren, über die unreinen Schweine gestellt. Diese armen Menschen sind so viel wichtiger als Tausende von Schweinen. Seine Barmherzigkeit und seine Retterliebe gilt den Menschen, die unter der Macht des Teufels gefangen sind und leiden. Wer sein Handeln an den Schweinen kritisieren will, der muss sich fragen lassen, stellst du die unreinen Tiere über die Menschen, die Gottes Ebenbild sind? Was Matthäus ganz auslässt in seinem Bericht, das wollen wir dem Zeugnis von Markus 5, Vers 15 und Lukas 8, 35 entnehmen. Der Besessene, der so wild und böse, hasserfüllt gegen Gott und Menschen, nackt und verrückt war, der saß danach bekleidet und vernünftig bei Jesus. Und er wollte bei ihm bleiben, in der Gemeinschaft seines Herrn und Retters. Das ist es, was geschieht, wenn der Sohn Gottes einen Menschen aus der Macht des Satans und der Sünde befreit. Er wird in einem Augenblick neu geschaffen. Total umgekehrt. Er war total verrückt, hat andere Menschen angegriffen, hat sich selber geschlagen mit Steinen. Stimmen haben aus ihm herausgesprochen. Die Dämonen haben ihn gepackt und all das mit ihm angestellt. Und der Herr sagt zu den Dämonen, geht weg, verlasst ihn. Und er ist plötzlich ein vernünftiger Mensch, ein Mensch, der seinen Herrn liebt, der mit bei ihm sein möchte. Er bekommt ein neues Herz. eine total neue Lebensausrichtung. Er bekommt Erkenntnis Gottes, Liebe zu Gott. Und er bekleidet sich durch die Gerechtigkeit Christi. Das ist sichtbar für die anderen Menschen. Wenn ein Mensch neu geschaffen wird durch Christus, dann können die anderen Menschen das sehen. Sie sehen das ihm an. Wenn Gott einen Menschen neu macht, dann kann das nicht verborgen bleiben. Und es kann nicht geleugnet werden. Und es hat eine Wirkung auf die Menschen. Die Leute von Gadara und Umgebung, die verhalten sich sonderbar. Man versteht das fast nicht, nicht wahr? Dass sie Jesus jetzt so schnell wie möglich loswerden wollen. Der Herr, der einen Menschen so wiederhergestellt hat, neu gemacht hat, mit einem Wort, sind ihm nicht vorher die Massen nachgelaufen, seit er seine Wunder tat und vollmächtig gepredigt hat. Man müsste doch meinen, dass sie jetzt noch mehr sehen wollen von ihm und seiner heilenden Kraft und dass sie noch mehr profitieren wollen davon. Was war der Grund, dass sie ihn loshaben wollten? Markus, der Evangelist Markus, schreibt, dass sie ihn wegsandten, nachdem sie sahen, was er an den Besessenen und den Schweinen getan hatte. Lukas schreibt zusätzlich, dass sie von großer Furcht ergriffen waren. Nun, man könnte denken, dass die Leute einfach überfordert waren von dem, was geschehen war. Sie konnten diesen Jesus nicht einordnen, jetzt nicht mehr. Und deshalb fürchteten sich vor dem, was als nächstes kommen würde von ihm. Ich denke, das ist nicht der Hauptpunkt. Was ich eher glaube, ist, dass sie fürchteten, dass sie noch mehr Verluste erleiden könnten, wenn Jesus so weitermacht. Sie hatten sehr große Verluste. Eine Herde von 2000 Schweinen haben sie verloren in einem Augenblick. Sie verstanden wohl, warum der Sohn Gottes ihnen ausgerechnet diese unreinen Schweine weggenommen hat. Und sie verstanden sicher auch, dass Jesus die Rettung eines Sünders dem materiellen Gewinn überordnet. Also der materielle Gewinn ist untergeordnet unter der Rettung eines Sünders. Darum wollen sie ihn loswerden. Das gefällt ihnen nicht, was Jesus jetzt bringt. Vorher, ja, die Heilungen und all die Wunder, aber das hier, das wollen sie nicht. Darum wollen sie ihn loswerden. Sie hätten es lieber gehabt, wenn die armen, besessenen Seelen zugrunde gehen würden und dafür ihr materieller Reichtum erhalten bleibt. So böse sind wir Menschen, oder nicht? Wir opfern andere Menschen, um selber vorwärts zu kommen. Das tun wir nicht auf solche offenbare Weise. Aber das ist hier so krass gezeigt, um uns einen Spiegel vor Augen zu halten. Wir sind oft bereit, das Wohl anderer zu opfern für unser Vorwärtskommen. Jesus dagegen, er wird sich selbst opfern, um verlorene Sünder zu retten. Er hat sich selbst geopfert, damit Menschen wie diese Besessenen frei werden können von der Macht der Sünde und des Teufels. Und damit auch wir frei werden können von der Macht der Sünde und des Teufels. Diese Menschen von Gadara, die da leben, die sind eigentlich nicht anders als diese Besessenen. und nicht anders als alle Menschen von Natur aus sind. Sie wollen frei sein, sie wollen gesund sein, sie wollen vernünftig und schön bekleidet sein, aber sie wollen nach ihrem eigenen Gutdünken dahin kommen. Sie wollen einen Jesus, der ihren eigenen Weg segnet, nach ihrer Weise. Nicht einen, der Herr über alles ist und nachdem er seine Macht über die Mächte der Finsternis demonstriert hat, dann auch vollkommen Herr über unser Leben ist. Das will man nicht. Jesus, der Sohn Gottes, ist Herr über die ganze Schöpfung und über alle Geschöpfe. Er tut mit ihr, mit seiner Schöpfung, mit seinen Menschen und allen seinen Geschöpfen, tut er, wie es ihm gefällt. Es gefällt ihm, die Verlorenen zu suchen und sie zu retten. Er hat uns alle, die wir ihm gehören, aus dem Reich der Finsternis herausgezogen oder herausgerissen und uns von der bösen Macht befreit. Bei den meisten von uns war das von außen gesehen nicht so offensichtlich. Aber die geistliche Realität ist bei allen gleich. Von Natur aus waren wir Geknechtete. Wir sind unfrei, aber wenn der Herr uns frei macht, so sind wir wahrhaftig frei. Der Besessene von Gadara, der nach der Befreiung ruhig, vernünftig bei Jesus saß, der wollte gern bei ihm bleiben, seine Nähe festhalten und genießen. Jesus ließ ihn nicht. Er sandte ihn, um loszuziehen. Geh in dein Haus und zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan hat. Und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im 10-Städte-Gebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Wenn du erkennst, was Jesus an dir getan hat, wie er dein Leben neu gemacht hat, dann geh hin und mach es ebenso wie dieser Mann. Führe wie er den geistlichen Kampf weiter, den Jesus hier begonnen hat, indem du den Sieg Jesu über die Finsternis bekannt machst, indem du Zeugnis davon gibst, was Jesus an dir getan hat und indem du dein neues Leben der Freiheit offen lebst, offen vor den Menschen lebst. Zu seiner Ehre. Er hat uns auch deshalb gerettet und befreit. Nicht nur, damit wir jetzt einfach uns besser fühlen können, sondern damit wir als Erlöste ihm Ehre machen. Das ist das Ziel, das höchste Ziel jedes Menschen, dass er Gott verherrlicht und sich auch immer an ihm erfreut. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Dazu ist das an den Besessenen geschehen und das ist auch an uns geschehen. Und dazu sind wir jetzt auch noch in der Welt. Er könnte uns ja aus der Welt herausnehmen, sobald wir gerettet sind. Das tut er nicht, er lässt uns hier weiterleben, um den Geruch seiner Erkenntnis zu verbreiten. Das heißt auch, dass überall, wo du hingehst, wo du dein Leben unter der Führung Christi und seinem Gehorsam lebst, dass du dann diesen Wohlgeruch Christi verbreitest. Du wirst das tun, auch wenn du dir das nicht immer bewusst bist oder wenn du auch wenn du nicht das Gefühl hast, du bist jetzt gesandt, um zu predigen, wenn du so lebst unter der Führung des Herrn, dann wirst du diesen Geruch verbreiten. Die Menschen werden das sehen. Und du kannst ihnen sagen, so wie ich bin, das ist wegen Christus, weil er mich befreit hat. Paulus spricht über seinen geistlichen Kampf. Und das ist Teil des Kampfes, des geistlichen Kampfes, wenn wir so leben und diesen Geruch verbreiten. Paulus spricht darüber so, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, im Fleisch leben und umhergehen, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien, Gedankengebilde, falsche Vorstellungen von Gott und vom Leben. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist auch unser geistlicher Kampf, den wir kämpfen. Und so verbreiten wir auch den Sieg Christi über das Böse, das Evangelium. Die Mächte der Finsternis, die Dämonen, sind nicht nur Urheber von extremer Besessenheit, wie wir hier gelesen haben. Sie stehen auch hinter Philosophien, Psychologien, allerlei Lehren, Spiritualität. Alles, was nicht der Wahrheit Gottes in Christus entspricht. Die Menschen, bevor der Herr sie befreit, sind Gefangene von eben diesen Dingen. Der Herr Jesus kann sie alle befreien, indem er nur ein Wort spricht, indem er sagt, sei frei. Erhalte ein neues Herz, das Gottes Willen liebt, ihn sucht und ihn tut. Und dieses Wort Gottes, dieses Schwert des Geistes, das wollen wir hochhalten und darauf vertrauen. Vertrau dem Herrn, der dich von jeder, auch von der extremsten Auswirkung der Sünde befreien kann. Vertraue ihm und sag es weiter. Bring die Gefangenen, die Verlorenen zu ihm, dem Befreier und dem Retter. Sprich von ihm. Lade sie ein. Zu dir nach Hause. Sei gastfreundlich. Lade Menschen ein, die Christus nicht kennen. Und zeige ihnen den Christus. Lade sie ein in den Gottesdienst, wo sie von ihm hören werden. Sei ein Zeuge seiner Macht. Das ist der geistliche Kampf, den wir kämpfen sollen. Und bete für sie. Bete für sie ohne Unterlass. Das ist unser Auftrag, den wir von dem Herrn bekommen haben. Amen.